Schönen guten Morgen, Frau Maischberger. Worüber sprechen wir heute?
Ja, wir sprechen über Jazz. Es geht wieder über Jazz. Über Jazz, der sehr weit zurückliegt. Vielleicht haben Sie ihn noch mitbekommen, Herr Schmidt.
Ich war bei unserem Spotify für Content Creator Profil und da ist eine Altersstatistik.
Ich krieg so einen leichten kölschen Einschlag da rein beim.
Ja.
Es fällt mir auf, ist nicht gut bei der Helmut Schmidt Imitation.
Ja, der ist ja Hamburger.
Der ist Hamburger. Einer meiner Lieblingsdialekte zum Imitieren ist der Kölner Dialekt, der rheinländische. Da kriegt man gute Laune.
Naja, wir können ja einfach behaupten, dass Helmut Schmidt Kölner war.
Aber ich habe auf jeden Fall eine Altersstatistik gesehen und da war in dem oberen Alterssegment wurde es dann doch recht dünn.
Was meinst du damit?
Na, also relativ wenig Leute, die die Zeiten miterlebt haben könnten, über die wir sprechen.
Ach so, du meinst Zeitzeugen?
Ja.
Mucker.
Mucker-Zeitzeugen. Weil du sagtest, vielleicht haben sie es noch erlebt.
Ah ja, er ist ja nun auch schon von uns gegangen.
Ja, richtig. Aber auch andere Leute werden sich schwerlich an die 1920er Jahre erinnern können, oder?
Ja, es soll ja so in Indien einen Mann geben, der ist 180 Jahre alt, der macht immer noch Yoga und so. Sagt er von sich selber jedenfalls, dass das Yoga ihn jung gehalten hat. Auf jeden Fall noch, was heißt jung? Auf jeden Fall ist er noch am Leben.
Okay,
ja gut. Aber es ist, glaube ich, nicht bewiesen, ob der wirklich so alt ist oder ob er es nur behauptet. Aber er sieht sehr alt aus, ich habe ihn mal gesehen.
Na gut, da kenne ich auch viele Leute, die sehr alt aussehen für ihr Alter.
Ja.
Also, Hörergruppe über 60, 60 plus 2,8%.
Ja.
Das ist nicht so doll. Liebe Rentner, liebe deutschen Rentner, ihr habt doch viel Zeit.
Ja.
Dann könnt ihr doch mal eine schöne Folge LK Jazz hören. Es soll nicht zu eurem Schaden sein.
Nee, wirklich. Die haben Zeit, die haben Geld, die haben meistens Urlaub. Also eigentlich alles super. Perfekt für so einen mittlerweile 104 Jahre alten Podcast. Nein, ja. Folgealten, nicht Jahre alten.
Vielleicht werden wir ja nochmal 1000 Jahre alt. So wie der Jazz, über den wir sprechen.
Ja. Also, liebe Leute, wir sind zurück. Der LK begrüßt seine Jünger. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Ursprüngen der Weimarer Republik. Sag mal, wir hatten ja so leichte Kritik an dieser SWR-Doku geäußert, vor allem von mir.
Also ich habe da überhaupt nichts gesagt. Ich will ja auch nicht immer in Sippenhaft gezogen werden von dir. Ich fand's alles geil.
Alles geil, okay. Ich habe nur dann gesehen, dass in der YouTube-Beschreibung tauchte es irgendwie auf, und da war ich mir nicht sicher, ob ich das vorher übersehen hatte, aber das ist ja überhaupt nicht Teil des Narrativs der Dokumentation selber, aber dass sie dann halt dann doch schon einige Sachen da klarstellen, dass der Jazz, genau wie wir es dann in der letzten Folge beschrieben haben, nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ankommt und so. Das ist ja überhaupt nicht das, was da in der Dokumentation erzählt wird. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob die vielleicht unseren Podcast gehört haben und schnell nochmal in die YouTube-Beschreibung so einen Update reingekladdert haben, damit man denen nichts vorwerfen kann.
Ja, also das
an journalistischer Schlampigkeit.
Die Frage könnte man ja einfach beantworten, indem man bei YouTube guckt, wann kommentiert wurde. Aber ich mache das extra nicht, um das Narrativ zu spinnen.
Dass wir denen das quasi untergejubelt haben.
Richtig.
Das sind ja nicht Kommentare, sondern in der Beschreibung. Ich weiß nicht,
in der Beschreibung?
Ja, ja.
Was du sagst.
Keine Kommentare, sondern in der Beschreibung. Da tauchte das auf einmal auf, auf jeden Fall eher geschichtlich korrektere Narrative, wie die wir, oder Herleitungen, wie die wir in der letzten Folge auch dargeboten haben, tauchen da auf einmal auch auf. So, aber ja, nicht in der Dokumentation selber. Und ich dachte, naja gut, die haben halt schnell noch den LK gehört und dachten, oh, wir müssen nochmal hier schnell nachsetzen, komm. Ja, ein Redakteur musste Überstunden machen und hat nochmal den abgedatet in der YouTube-Beschreibung halt, was da eigentlich noch fehlte.
Ja.
Naja.
Mir fällt übrigens auch auf, dass wenn ich dann die Folge nochmal höre oder so, die wir aufgenommen haben, dann merke ich manchmal, ach, da sagst du ja Sachen, die ich gar nicht gehört habe beim Aufnehmen.
Das geht mir bei dir aber oft auch so, deswegen höre ich gerne auch nochmal nach.
Ja.
Weil, na klar, während du sprichst, bin ich meistens schon damit beschäftigt, meine nächste Punchline vorzubereiten.
Bei mir dasselbe. So. Ich bin hier, klick hier rum in meinen Notizen. das ist aber auch ein bisschen wie, das ja bei Musikern auch so ist. Man hört sich oft auch nicht zu gegenseitig beim Spielen, sondern will lieber das spielen, was man selber spielen will.
Ja, also da sind wir so ein bisschen Lenny Tristano-mäßig. Wir wollen eigentlich, dass der andere begleitet und sonst die Klappe hält.
Richtig.
Genau. Und nicht zu viel Interaktion, genau.
Völlig richtig.
Alright, aber ganz fertig waren wir jetzt noch nicht mit der Weimarer Republik. Da sind noch einige Fragen aufgekommen und wir sind noch mal ein bisschen tiefer ins Material in die Archive rein.
Ja, ja, ich muss ja zugeben, ich bin ja wirklich, ich war ja gestern wollte ich schon sagen, also letzte Woche völlig überrumpelt von dir, was du da alles an Content mitbringst, dass ich mich da erstmal wieder annähern musste,
ja,
der Weimarer Republik und der NS-Zeit musikalisch.
Ja, und wo, was hat dich da als erstes beschäftigt?
Mich hat tatsächlich nochmal, ich habe mir nochmal überlegt, diese ganze Weimarer Republik Musik, der deutsche Schlager der 20er und 30er, der ist einem ja dann doch schon öfter mal begegnet. Und dann bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen und habe mich nochmal so erinnert, ich kenne diesen 20er Jahre Schlager, ne?
Ja.
Den kenne ich vor allen Dingen aus dem Kontext der deutschen Theaterszene. Weil eigentlich interessiert sich niemand mehr für diese Musik, außer Schauspieler.
Ja.
Die singen nämlich ja immer gern mal so ein Lied aus den 20ern.
Ja, und Max Rabe auch, oder?
Max Rabe, das ist nämlich, war nämlich, habe ich mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben. Das ist vielleicht möglicherweise sogar der musikalische Erstkontakt zu dieser Musikästhetik. Ja. Als wir noch kleine Bengel waren, tönte es ja durch die Radios diese Max Rabe-Musik.
Ja.
Was ist der größte Hit von Max Rabe?
Kein Schwein ruft mich an.
Kein Schwein ruft
oder
mich an.
Fahrradfahren.
Ich kenne das mit dem Schwein.
Oder kein Schwein ruft mich an. An. So singt der Mann, ne? Ja. Hallo. Keine Sau interessiert sich für mich.
Und, das ist nämlich dieser ganz typische Gesangsstil der 20er Jahre. Eigentlich weiß man sofort, was los ist, weil der Mann so singt.
Ja, der Knödeltenor.
Genau, das nennt sich, glaube ich, Knödeltenor.
Und gleichzeitig werden die Konsonanten stark betont.
Warum? Habe ich, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erklärt, aber...
Es hat was mit der Aufnahmetechnik zu tun.
Richtig, man versteht die Leute nicht so gut. Ich werde jetzt einen so einen Vinyl-Effekt auf die Stimme legen und dann können die Leute nachvollziehen, warum es besser ist, die Konsonanten stärker zu betonen.
Ja.
Genau, und heutzutage mit dem modernen Mikrofon geht das nämlich auch. So.
Ja, also man sagt ja sogar heutzutage ist andersrum. Die deutsche Popmusik ist international deswegen so unerfolgreich, weil die Konsonanten so hart trainiert wurden über die letzten 100 Jahre und man eigentlich doch eher weiche Konsonanten möchte. Ich glaube, dein Bandkollege Moritz Krämer hat das System geknackt.
Ja.
Auf den wartet jetzt die internationale Karriere und es haben sich ja mittlerweile auch viele Sänger von ihm beeinflussen lassen. Also es gibt es mittlerweile.
Ne? Genau.
Weiche Konsonanten in der deutschen Popmusik gibt es, wird sich weiter durchsetzen. Irgendwann stehen da internationale Karrieren an. Ich merke das jetzt auch.
Ich würde sogar sagen, gar keine Konsonanten. Es gibt da eine ganze Schule des deutschen Gesangs, der komplett auf Konsonanten verzichtet.
Ja, aber da muss man natürlich erstmal rauskommen, weil wir natürlich über 1000 Jahre Jazz, über 1000 Jahre Aufnahme dazu erzogen wurden, stark und deutlich zu sprechen mit harten Konsonanten, mit rollendem R.
Richtig.
Ja.
Also die Fachleute wissen's, aber der Laie vielleicht nicht. Es gibt eine eigene Maschine, mit der Stimmen bearbeitet werden im Tonstudio. Das ist der sogenannte De-Esser, der die scharfen S-Laute zähmt.
Ja.
Richtig, weil das so schlimm geworden ist mit den Konsonanten. Genau, und da war aber Max Rabe damals, also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich glaube irgendwann so auch über 20 Jahre her, ne?
Ja.
Und das, der spielte ja mit seinem Palastorchester oder macht er vielleicht immer noch.
Und also der ist noch voll am Start, der hat jetzt gerade ein Feature mit so einem jungen, eigentlich so einem Popmusikvertreter, wie von dem ich gerade sprach, Zittelmann heißt der oder Zittelmann oder so.
Ja.
Hat er gerade irgendwie so einen Hit auf TikTok mit dem zusammen. Ja, aber der singt auch so mit weichen Konsonanten. Also
ja, okay.
Ja, genau.
Aber noch nicht mit Capital Bra oder so.
Nee.
Okay. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Auch ein bisschen in dieser Schule, in der phonetischen Schule ist ja der überaus erfolgreiche Bodo Wartke.
Das ist doch Rap, oder?
Ne, Bodo Wartke ist doch, das ist doch der mit dem, das ist auch, war jetzt auch ein internationaler TikTok-Hit mit Barbaras Rabarabar.
Ja, ich weiß.
Und der, genau, das ist nämlich, der ist ja auch so ein bisschen unterwegs im deutschen Klavierkabarett und da hat sich das auch länger gehalten, ein bisschen dieser Gesangsstil.
Ja.
Oder wie heißt dieser Österreicher am Klavier?
Georg
Kreisler, genau.
Georg Kreisler.
Genau, da wird auch eher noch so ein bisschen so, weiß nicht genau, was das ist, rezitieren, croonern. Also es ist da so ein eigener, aber es ist schon so ein eigener deutscher Gesangsduktus.
Ja, und vom Theater kommen die Sprache, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Weil natürlich auch Schauspieler, die singen, gerne ihre Technik, die sich von der Sprechstimme ja haben, auch auf den Gesang übertragen. Ja.
Genau, und irgendwie haben sie deswegen Faszination wahrscheinlich für die Musik dieser Zeit, wo das noch so eine wichtige Rolle spielt. Ja, ich muss ja sagen, ich habe immer ein leichtes Cringe-Gefühl, wenn ich diese Sachen dann live sehe, weil ich immer das Gefühl habe, die Leute wollen mir erzählen, dass früher nicht alles schlecht war. Guck mal hier, die tollen Schlager, die wir damals hatten und so. Deswegen, ich bin da ein bisschen, ich bin kein perfektes Publikum für solche Abende. Aber super, dass das gibt. Ich liebe natürlich die Musik und die Songs.
Na, aber man sollte schon nochmal das klar abgrenzen, dass der deutsche Schlager der 20er und auch meinetwegen frühen 30er Jahre ganz anders geartet ist als jetzt so der Nachkriegsschlager, ne? Sondern, also da werden wirklich alle gesellschaftlichen Themen textlich behandelt. Also was es jetzt nicht gibt, ist so ein, was ist großer, so ein Subjektivismus im Texten, den dann, was weiß ich, später die Rockmusik gemacht hat oder was weiß ich, in Amerika schon der Country und der Folk, sondern das ist alles irgendwie unterhaltend. Hm. Aber da gibt es wirklich auch Stücke über Bausparverträge und alle möglichen Themen und auch viel Politisches.
Ja.
Ja, also da, genau, können wir, glaube ich, gar nicht in Gänze abbilden, aber ist nicht uninteressant.
Wusstest du, dass in den 1920er Jahren man schon mal glaubte, dass die Tonträger, also die Schallplatte, ein Auslaufmodell wären?
Nein, erzähl.
Wegen dem aufkommenden Radio. Man glaubte, man bräuchte die Schallplatte nicht mehr wegen dem Radio jetzt. Aber das war, deswegen ging auch der Absatz kurz zurück. Aber dann stellte man schnell fest, nee, im Radio braucht man ja die Schallplatten auch, weil die können nicht durchgehend live produzieren. Das hatte man, glaube ich, irgendwie so gedacht, so.
Ah.
Aber, naja. Und außerdem wollte der Konsument natürlich nicht von den Sendeplänen abhängig sein, für so, wenn du so ein Tanzcafé irgendwie betreibst. Ist ja natürlich blöd, wenn du die ganze Zeit davon abhängig bist, ob jetzt irgendwas Geiles im Radio kommt. Oder?
Ja. Ja. Okay, dumme Idee.
Ja, genau. Kurz hat man es geglaubt. Man hat ja auch oft die Schallplatte tot gesagt und sie kam immer wieder. Sie war eigentlich nie tot. Sie ist immer noch bis heute ist sie da. Erfreut sich großer Beliebtheit.
Völlig richtig. Genau, Max Raabe und auch sonst, ja, ich bin da nochmal in mich gegangen, ich bin ja auch seit vielen Jahren in wechselnden Tätigkeiten immer am Hansa-Theater tätig, da gibt es auch immer so einen kleinen Fokus, auch gerne mal, weil das ja auch so ein altes Theater ist, das ist alles so ein bisschen, dass da der Charme der 20er wieder rauf beschworen werden soll. Wir haben da zum Beispiel so einen Moderator, Robert Kreis, der kommt ab und zu, ist ein Holländer, der einen absoluten Narren gefressen hat an den 20er Jahren in Deutschland und der singt dann auch mal so ein altes Lied.
Und so. Ja, ja.
Begleitet von den Hansa Boys.
Hansa Syncopators.
Hansa Syncopators, genau richtig. Und dann dachte ich aber nochmal, eine jüngere Generation, die hat natürlich irgendwie so einen Eindruck vom Berlin der 20er Jahre durch diese Serie Babylon Berlin. Hast du die mal gesehen?
Nee, habe ich nie gesehen.
Hast du also nie gesehen?
Nein, aber aus dem gleichen, ich habe da so komische Abkulterei-Gefühle irgendwie, wahrscheinlich tue ich der Serie Unrecht, aber ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf, ja. Aber meinst du, muss ich gucken, oder was?
Also ich habe das gern geguckt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie jetzt durchgehend als 10 von 10 ist, aber das ist auf jeden Fall ein geglückter Versuch, einem diese Zeit so ein bisschen plastisch zu machen.
Also ich habe immer so ein bisschen Angst vor Deutschtümelei, wenn ich von sowas höre.
Aber das hat vielleicht, ja, das ist halt, da musst du deinen inneren Nazi mal auf die Probe stellen und ihm das mal vorführen.
Ja, meinst
du? Hast du Angst, dass es dir zu gut gefällt?
Ja, wahrscheinlich.
Und
du
dann da im Stechschritt durch Neukölln marschierst.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber die haben das tatsächlich irgendwie, finde ich, ganz gut gemacht bei Babylon Berlin. Da gibt es ja auch Musik. Da gibt es ja das ist ja eine eigene Band geworden, wie heißt das? Mocker FD Orchester.
Ah, richtig. Ja, liebe Grüße an Sebastian.
Ja, liebe Grüße.
Ja.
Und die haben da, finde ich, nämlich einen ganz interessanten Twist gemacht. Das klingt alles so ein bisschen nach 20er Jahre, ist aber jetzt alles andere als werktreu oder sowas. Also die bedienen sich so Elementen, aber das ist eher so ein Vibe. Also das ist irgendwie, funktioniert auch nochmal anders als Max Raabe, wo man das Gefühl hat, da geht es ja vor allen Dingen darum, das wirklich so authentisch auf die Bühne zu bringen.
Ist es so eine Art Meute der 20er?
Ja, es gibt sogar nämlich eine in der späteren Babylon-Berlin-Staffel, gibt es da, also Teile der Handlung spielen in diesem Mocker FD Orchester, also Mocker FD Café.
Ah.
Das ist auch so eine Art Disco der 20er Jahre. Und da machen sie dann einen Tanzwettbewerb. Ich weiß nicht, ob das historisch fundiert ist, aber man muss dann, glaube ich, 24 Stunden durchtanzen. Und wer das schafft, gewinnt. Und da spielt dann lustigerweise auch die Gruppe Meute.
Echt?
Die ja heute für ihren deutschen Bläser-Techno bekannt sind, weltbekannt. Und das ist aber es ist wirklich sehr, sehr lustig.
Ja.
Weil dann gibt es so eine Art Disco-Szene. Genau. Und auch sehr, sehr gut ist, wie heißt sie? Merit Becker, glaube ich, ja, die Schauspielerin. Die singt dann auch irgendwie ein Lied im Mocker FD-Orchester. Und es gibt aber auch so eine Szene, wo sie sich so bewirbt in einer anderen Bar und hat dann so eine Art Synthesizer, so ein technisches Gerät, was so bling, bling, peng, peng Geräusche macht. Also natürlich, also rein fiktiv gab es nicht, aber so haben sie sich ausgedacht, die hat jetzt so einen 20er-Jahre-Synthesizer und dazu rezitiert sie so Gedichte und spielt auf der singenden Säge.
Damit wird das soll so, Free Jazz sein oder sowas?
Ich glaub,
oder?
Ja, ich glaube eher so ein bisschen diese Berliner Performance-Off-Szene wird da so ein bisschen auf die Schippe genommen. Habe ich sehr geschmunzelt beim Gucken.
Lustig. Ja. Also, okay, ziehe ich mir nochmal rein, die Mocker FD Syncopators. Übrigens, die Weintraub Syncopators, also eine der großen, großen Bands der 20er Jahre. Ich habe ja gedacht, das hätten die sich ausgedacht mit den Syncopators. Das stimmt nicht. Weil die Deutschen ja so, bin davon ausgegangen, weil die Deutschen ja so beschäftigt waren mit diesen Synkopen und so.
Ach so, ne?
Und ich dachte, wenn man halt Synkope draufschreibt, dann glaubt man denen als erstes, dass die es halt gut drauf haben mit dem Rhythmus. So, aber das stimmt nicht. Es gibt eine Band, die aus der Vereinigten Staaten, die hieß die Southern Syncopators. Das war eine US-Band, aus der zahlreiche Musiker den Weg nach Europa antraten, um dort besser bezahlt zu werden. Und 1921 kamen 9 von ihnen bei einem Schiffsunglück vor der schottischen Küste ums Leben. Aber das ist auf jeden Fall der Namensgeber einer bekanntesten reisenden Musiker.
Die Southern Syncopators.
Die Southern Syncopators. Aus diesem Umfeld. Ich weiß nicht, ob er direkt bei ihnen gespielt hat, aber stammt auch der reisende Musiker zwischen USA und Europa, der am meisten bekannt war, Sidney Bechet. Der in London auf die Idee kam, neben der Klarinette auch das Sopransaxophon zu etablieren. Also das ist quasi eine europäische Idee.
Ah, guck mal. Ja. Also die Southern Syncopators, das sind sozusagen die Lynyrd Skynyrd der 20er Jahre. Sind da
warum?
Weil sind nicht auch bei Lynyrd Skynyrd mehrere Musiker in einem Flugzeugunglück verstorben?
Das kann sein. Das
weiß Gefährliches ich Halbwissen.
John Denver auch, oder?
Country John Rhodes. Denver.
Billy Holiday, sondern Buddy Holly.
Buddy Holiday.
Ja, Buddy Holiday,
genau. Auch Buddy Holly, ja. Also, und auch, glaube ich, zuletzt Aaliyah, die R&B-Künstlerin Anfang
richtig.
Der 2000er. Also, es ist keine gute Idee anscheinend, als berühmter Musiker in ein Flugzeug zu steigen.
Nee, sollte man nicht machen. Deswegen war Elvis ja auch nie in Europa.
Ja.
Hat immer nur in Amerika gespielt.
Ja.
Aber es lag, glaube ich, daran, dass sein Management irgendwie keinen Pass hatte. Und dann hat er immer Angst gehabt, dass er in Europa abgeworben wird von einem anderen Management.
Ja, aber auf Hawaii hat dann Elvis gespielt. Da musste er, glaube ich, auch hinfliegen. Vielleicht hat er aber auch die Schiffsreise unternommen. Man weiß es nicht.
Jedenfalls nannte man sich in Deutschland tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so langsam Jazzmusiker. Vorher war man Tanz-, Revue- und Unterhaltungsmusiker. Jazz war ein Teil des Repertoires, das man drauf haben musste, neben zum Beispiel Walzer oder Tango.
Ja.
Jazzmusiker allein war vor dem Zweiten Weltkrieg keine Karriereoption, laut Jazzhistoriker Wolfram Knauer. Aber da stelle ich mir die Frage, war sie das je? Beziehungsweise ist sie das heute? Also es ist ja irgendwie bis heute so, dass viele Jazzmusiker sich breiter aufstellen müssen und auch andere Spielarten drauf haben sollten, könnten, müssten, um irgendwie Fuß zu fassen oder beziehungsweise die Miete reinzubekommen.
Ja, klar. Also das wird ja auch in dieser Jazz-Doku vom SWR nochmal deutlich, ne? Weil da ja auch die älteren Jazzmusiker porträtiert werden, auch eigentlich eher so als Musiker in so Radio-Big Bands, die so eine auch eher einen unterhaltenen Jazz spielen.
Ja.
Ne? Hat sich bis heute nicht geändert.
Jedenfalls, was aber leichter war zu der Zeit, zwischen 23 und 28, war irgendwie eine wirtschaftliche Superphase. Viele hatten Geld, konnten es ausgeben in Nachtclubs und so. Es florierte das Nachtleben und Gigs zu bekommen war wohl wahnsinnig einfach.
Ja.
Es gab so Musikbörsen im romanischen Café oder im Café Zetemann. Falls man keinen Gig hatte, konnte man da einfach hingehen, irgendwas spielen und wurde schnell vermittelt. Das Publikum bestand nämlich aus so Barbesitzern, Veranstaltern, Bandleadern, also alles Leute, die irgendwie Musiker suchten. So, es war so eine Art Börse. Das wäre heute eigentlich nicht schlecht, auch sowas. Wenn man wüsste, man geht ins Birdland, spielt einen heißen Chorus Summertime und hat einen Gig nächste Woche.
Ich glaube, heute habe ich aber, glaube ich, auch schon mal draus referiert, habe ich lange nicht mehr reingeguckt, es gibt doch diese Facebook-Gruppe, wo man so auch mal einen Tanzgig bekommen kann.
Ah, okay.
Ja, genau, aber der Jazzmusiker der 20er Jahre musste sich natürlich irgendwie präparieren. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dann all mein restliches Geld zusammengekratzt letzte Woche.
Ja.
und bin tatsächlich in die Bayerische Staatsbibliothek gefahren.
Ah, sehr gut.
Ja.
Warum denn?
Mit dem Käfer. Und weil ich mich interessiert hat, du sprachst doch von Alfred Barese letztes Mal.
Mhm.
Der tatsächlich das erste Jazzbuch geschrieben hat in Deutschland. Und ich habe jetzt eine Ausgabe liegen. Ich darf die auch nur mit so Handschuhen anfassen. Und die ist auch wirklich so in so Klarsichtfolien konserviert. Ich habe auch so einen extra gekühlten Raum jetzt eingerichtet, in dem ich das Dokument lesen kann mit meinen Samthandschuhen.
Das ist da bei deiner Eistruhe, da wo genau, du immer baden gehst
wahrscheinlich. Genau, richtig, direkt neben der Eistruhe. Und ich habe leider nur eine Ausgabe von 1929 bekommen, nicht die Originalausgabe, die ein paar Jahre älter ist. Das neue Jazzbuch, ein praktisches Handbuch für Musiker, Komponisten, Arrangeure, Tänzer und Freunde der Jazzmusik. Mit 40 Notenbeispielen von Alfred Barese.
Mhm.
So, da werde ich noch mal tiefer rein. Ich habe das jetzt mal so einmal quer gelesen, aber das ist wirklich absolutes Gold, weil da wirklich ein Deutscher, ein Klassiker auch, quasi versucht hat, mal so ein bisschen systematisch verschiedene Elemente des Jazz zu erklären. Rhythmus, ja. Melodie, Harmonie, Instrumentierung. Und das ist wirklich echtes Gold, weil wir da können wir quasi, wie sagt man, so wie so ein Kulturanthropologe. Weißt du, es gibt doch manchmal so verrückte Musikwissenschaftler, die fahren dann irgendwie so in den Oman oder in Amazonas-Delta und spielen dann so Urvölkern oder irgendwelchen ja. Nomaden, die eigentlich nie Kontakt hatten mit anderen Kulturen, denen spielen die dann so westliche Musik vor
ja.
und gucken, wie die reagieren. Und ich kann jetzt quasi dasselbe spielen, nur für Deutsche. Also wie reagiert der Deutsche auf diese Musik,
ja.
dem das alles ganz fremd ist? Und wie beschreibt er das?
Ja, genau.
Genau, das bereite ich nochmal, aber da möchte ich nochmal ein bisschen tiefer
lesen. Also es ist sozusagen ein sehr unschuldiger Blick auf eine wahnsinnig neue Musik, die ja. man zuvor gar nicht gehört hat, wahrscheinlich.
Findet richtig.
Man da also Beschreibung von Musik wirklich ohne halt jegliches Vorwissen, was das
genau. angeht. Genau. Ne? Und das ist wirklich absolutes Gold.
Frei von Hörgewohnheiten.
Richtig, so. Genau.
Kann sehr interessant sein.
Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr
Alfred gut. Barese, ja?
Ja.
Also interessanter Typ. Sag mal, deine Ausgabe ist von 29?
Ja.
Weil 36 tritt er der Partei bei.
Ja.
Er positioniert sich gegen Jazz wahrscheinlich, um seinen Job am Leipziger Konservatorium zu halten. Und da schreibt der Michael C. Kate dazu, Barese wurde vermutlich aus existenzieller Notwendigkeit zum Renegaten. Was ist das? Was heißt Renegaten?
Die Renegaten.
Seitenwechsler, weil er tritt der NSDAP bei.
Ja, richtig, genau, ja, ein Renegat. Jemand, der seine bisherige politische oder religiöse Überzeugung wechselt.
Ja, interessant. Ne? Man darf bezweifeln, dass er den Untergang des Jazz wirklich gewünscht hat. Andere Musikwissenschaftler waren davon überzeugt, dass das Ende des Jazz durch Hitlers Machtantritt nahe sei. Zu ihnen gehörte Theodor Adorno. Er hatte den Jazz bereits am Ende der Republik inbrünstig gehasst und er frohlockte zu Beginn des Nazi-Regimes über die Aussicht, dass die Behörden diese Musik völlig verbieten würden. Eine seltsame Position für einen in Anführungsstrichen Halbjuden, so wurde er glaube ich von den Nazis bezeichnet, der im Frühjahr 1934 nach England emigrieren sollte. Aber Adorno stand eine Enttäuschung bevor. Alle Polemik zum Trotz wurde der Jazz nie offiziell verboten. So, das ist interessant, weil Kate hat ja geschrieben, dass dies in Thüringen ja schon passiert ist, nachdem die da die Staatsregierung übernommen hatten, also nach wenigen Monaten sogar.
Ja.
Vielleicht gab es kein offizielles landesweites Verbot oder so, aber das ist ja vielleicht auch egal, denn die Braunhemden kamen ja sowieso, wenn Jazz gespielt wurde, ob Verbot oder nicht, das war denen ja wurscht. Da wurde halt geprügelt.
Ja, ich glaube, das ist auch heute tatsächlich schwer nachzuvollziehen, weil quasi mit der Machtergreifung 33 bis zur, was man dann Gleichschaltung nennt, also dass wirklich alles unter staatlicher Kontrolle ist, ne, die Presse, das öffentliche Leben, vergehen ja ein paar Jahre. Das heißt, es gibt so eine, am Anfang der NS-Zeit natürlich so eine Grauzone und dann ist das so ein bisschen ja die Frage, wie weit dann der Einfluss der Nazis in so kulturelle Sphären reinreicht. Also deswegen, man kann nicht davon ausgehen, dass irgendwie ab einem bestimmten Punkt alles anders war, sondern es war natürlich eine schleichende Entwicklung.
Genau.
Ich fand ja einfach nochmal ganz interessant die Weintraub-Syncopators, weil ich mich ja letztes Mal noch so schmunzelte über den lustigen Namen. Und dann ist mir klar geworden, nee, die Weintraub-Syncopators, das ist ja ein absoluter Big Player der 20er Jahre.
Ja.
Ich habe mir auch daraufhin nochmal Videomaterial angeguckt, wo man die spielen sieht. Also ich bin ganz ehrlich, das ist irgendwie schon Jazz. Die spielen auch mal so einen amerikanischen Song und die haben irgendwie einen jazzigen Sound, aber das ist jetzt ja im Vergleich zu amerikanischer Musik, die man hören kann aus der Zeit, irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, wow,
ja,
hört da mal rein. Das ist, glaube ich, eher zeithistorisch interessant, weil die quasi schon sich überhaupt mit dieser Musik beschäftigt haben.
Genau.
Der Stefan Weintraub selber war, glaube ich, Chemiker oder sowas.
Das weiß ich nicht.
Der hat hat eine Lehre im Pharmaziehandel gemacht.
Ja.
Und war dann im Ersten Weltkrieg und hat dann aber eigentlich auch so mit seinen Kumpels diese Band gegründet. Das waren auch alles keine klassischen Profis oder sowas, sondern auch eher andere Chemiestudenten.
Ja, es war wahrscheinlich eine vom Jazz inspirierte Tanzband.
Genau.
Ne?
Und das wird auch so ein bisschen deutlich. Ich habe mir nochmal angeguckt, es gibt einen Tonfilm, ich glaube von 1930 war der, Das Kabinett des Dr. Larifari. Den habe ich mir angeguckt.
Den ganzen Film?
Ganzen Film, ja, ist 78 Minuten. Ist auch, fand ich jetzt auch so mittelspannend. Geht da so um drei Herren, die eine Filmproduktionsfirma gründen. Aber da gibt es am Ende eine längere Musiksequenz, wo die Weintraub-Syncopators live Musik machen. Und dann habe ich auch gemerkt, ah ja, okay, das war nämlich so ein bisschen deren Ding. Das war vor allen Dingen eine Band, die oft in Filmen gespielt hat. Also so, er hat Filmmusik gemacht. Man sieht hier auch so ein bisschen performen, die machen auch so ein bisschen Show. Ja. Also haben so kleine Choreografie und so. Es gibt auch ein, habe ich nicht richtig rausgefunden, was es damit auf sich hat. Es gibt einen Kurzfilm, der heißt Wenn du meine Tante siehst, von 1929. Und das ist richtig so mit Rudolf Nelson am Klavier. Das ist so richtig so ein bisschen Kunst oder wie sagt man so, experimenteller Kurzfilm. Da sieht man dann auch, da wird auch so mit Kameratricks gearbeitet. Man sieht die Weintraub-Syncopators auf einem Flügel, den aufgeklappten Flügel so hochlaufen, in mini klein.
Ja.
Kann man sich mal angucken. 10 Minuten, wild geschnitten. Ich weiß auch nicht, ob das so das komplette Filmmaterial ist. Sind so ein paar wilde Schnitte, aber richtig so avantgardistischer 20er-Jahre-Kurzfilm. Also mit so einer Art Musikvideo. Arbeitet mit so Überblenden, allerlei Tricks. Es gibt wirklich einen lustigen, sehr lustigen Tanz zu sehen. Es gibt auch so eine Art Josephine Baker-Imitation in diesem Video. Genau, die Weintraub-Syncopators haben nämlich wohl auch mal in den 20er Jahren Josephine Baker begleitet. Josephine Baker ist eine schwarze Amerikanerin, die eigentlich aber vor allen Dingen dann in Paris lebte. Und die hatte so eine eigene Revue, mit der sie auch in Berlin zu Gast war. Und die war so eine Art Star der 20er Jahre. Gibt es auch Filmaufnahmen, weil die so einen exotischen Nackttanz aufführt.
Aber das ist eine Revue tatsächlich, die ja wirklich, die kommt aus den USA, ne?
Ja, sie ist mit ihrer Revue hier getourt.
Die wirklich sehr viele Europäer auf den Jazz aufmerksam gemacht hat.
Genau, was es ja gab in den 20er Jahren, ist so eine Art Exotismus. Also so ein ganz starkes Interesse an, ja, so Kultur, exotischen Kulturen. Siehst du auch oft in den Designs von so 20er Jahre Ballsälen oder sowas. Das darf man, also heutzutage würde man den Leuten wahrscheinlich kulturelle Unsensibilitäten unterstellen.
Ja.
War aber eher so eine Art, ja, wie sagt man, exotistischer Eskapismus und so ein großes Interesse an so anderen Kulturen.
Die erste Revue, Theaterrevue, die auch dafür gesorgt hat, dass Duke Ellington in Europa bekannter wurde, war auch so eine.
Ja, genau. Duke Ellington ist ja, genau, er hat ja aber auch in einem ähnlichen System funktioniert in den USA mit seiner Jungle Music.
Genau, danach,
ja.
Er hatte da wenig Berührungsängste, kann man sagen. Aber,
genau, wie gesagt, aber es ist wirklich, man muss das im Kontext der Zeit verstehen. Ich meine, es gibt auch von Willy Fritsch einen sehr bekannten Schlager der 20er Jahre, der heißt, ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln. Dann singt er darüber, dass er auf die Fidschi-Inseln auswandern möchte mit seinem schwarz bepinselten Körper und da ein Bewohner der Fidschi-Inseln werden möchte. Das ist, würde man heute natürlich sagen, uiuiui, was singst du denn da? Es ist, wie gesagt, man muss es im Kontext der Zeit verstehen.
Genau, dieser Exotismus, der hat sich ja lange im Schlager dann tatsächlich auch gehalten.
Ja, eben, sagen. Ja klar.
Also zwei kleine Italiener und solche
natürlich,
Sachen.
Natürlich, ja. Oder auch Roberto Blanco, Fiesta Mexicana.
Ja, ja,
genau. So, das ist auch in der BRD.
Der hat im Schlager überlebt, bis
richtig,
heute, würde ich sagen.
Ja, genau, das ist
bis zum Prinz von Arenal.
Genau. Ja, und die Weintraub-Syncopators, und dann fiel es mir nämlich wie Schuppen von den Augen. Weißt du, wer der erste Pianist war, der Weintraub-Syncopators? Das war nämlich Friedrich Holländer.
Ah, okay.
Friedrich Holländer ist dann auch ein bekannterer Name, wenn es um den Schlager der 20er Jahre geht. Der ist dann auch als Jude migriert in die USA. Und Friedrich Holländer hat auch Hits geschrieben, die man irgendwie heute noch kennt. Sowas wie, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Oder ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, ja. Kennt man noch. Ist nämlich die Filmmusik des 1930er Jahre Filmes Der blaue Engel. Hast du das schon mal gehört?
Marlene
Dietrich, genau. Und Emil Jannings. Emil Jannings als so schrulliger alter Lehrer, der sich in Marlene Dietrich verliebt, die ein, die so ein Showgirl ist, also ja, eine Varieté-Künstlerin und singt. Und genau, gedreht von Josef von Sternberg, der übrigens interessanterweise, der ist 94 in Wien geboren und dann 1908 mit seinen Eltern nach Hollywood ausgewandert, also als 14-Jähriger. Und ist dann quasi zurückgekommen, um in Deutschland einen Film zu drehen.
Echt?
Ja. Und genau, und die Musik in diesem Film spielt die Gruppe Die Weintraub Syncopators.
Ach,
na, die ja, sieht man auch mal kurz im Bild. Also das waren ja quasi die Big Player der Filmmusik damals.
Ja. Also sie haben auch ein Spotify-Profil, man kann da reinhören, ne? Es ist, genau, es ist nicht alles sofort als typische Jazzmusik zu erkennen, aber man würde schon sagen, ich würde sagen, ja, vom Jazz beeinflusste Tanzmusik der Zeit. Der Name weist ja auch darauf hin, dass sie sich irgendwie damit identifiziert haben, mit auf jeden Fall mit amerikanischer Unterhaltungskultur. Das war ja sowieso ein Ding, das hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass man sich auch gerne einfach andere Namen gegeben hat. Also zum Beispiel wurde aus Herbert Fröhlich Herbie Glad.
Ja.
Oder O.A. Evans. Oder aus Hank Schöpp wurde Harry Shipp.
Ja, also da habe ich nachher auch noch Beispiele für.
Ja, diese Praxis haben später die Nazis übrigens verboten.
Das, ah ja, okay.
Aber da erzähle ich gleich noch was zu. Das hat denen nicht gefallen. Der erste wirkliche Jazzmusiker in Deutschland gilt aus heutiger Sicht eigentlich, ist dieser letztes Mal schon genannte Erik Borchardt.
Okay.
Denn der hatte auch in New York gelebt, konnte passabel improvisieren und gewann Emil Christian von der Original Dixieland Jazz Band aus New Orleans, einen Posaunisten, für sein Ensemble. Also, dieser Herr war der Morphium-Abhängige, der seine Freunde versucht hatte, nach einer Überdosis wiederzubeleben. Ich glaube, auch den Magen auszupumpen und so. Mhm. Und die dann starb und er wanderte daraufhin in den Knast. Also, der erste deutsche Jatzer war ein Knacki. Um seine Band den synkopischem Rhythmus einzuimpfen, verdonnerte er sie dazu, sich von den Noten zu lösen, stattdessen jeden Tag eine Stunde Aufnahmen aus den USA zu hören. Das Resultat, er war der Erste, der eine Band hatte, die als rhythmisch überzeugend galt. Also das war wohl schon so. Und ich hatte dir ja schon den Link geschickt. Es gibt auf YouTube eine Aufnahme von 1924 von dem Klassiker A Graviton Papa, wo ja, auf der Platte, auf dem Label Der neckische Papa als Übersetzung draufsteht. Und dort spielt auch der genannte Emil Christian von der Original Dixieland Jazz Band sogar ja, mit. Der spielt ein fantastisches Posaunensolo, natürlich auch gleich das erste, um anzugeben, der kann es am besten. Mhm. Aber das Erstaunliche ist schon, dass die anderen Solisten nicht komplett dagegen abfallen. Und dies gilt als die erste überzeugende Jazzaufnahme Deutschlands, weil du hattest ja auch gefragt, gibt es da eigentlich so Namen, ne, die auch irgendwie deutsche Improvisateure und so. Und da ist es wohl dann doch der Herr Borchardt, der da auf sich aufmerksam gemacht hat. Also wie gesagt, kann man bei YouTube nachhören. Einfach A Graviton Papa von Erik Borchardt reingeben in die Suchleiste, ist interessant. Übrigens, da sind keine Drums auf der Aufnahme. Wir hatten ja eben schon über Aufnahmetechnik der Zeit gesprochen. Weißt du, woran das liegt?
Zu laut vielleicht?
Ja, zerstört durch Vibration die wertvolle Matrize des Aufnahmetrichters.
Ah, okay.
Ja, also es ist in etwa so, wie wenn du heute, wenn heute dein Computer explodieren würde, wenn du bei Logic den Session Drummer aufmachst.
Ja.
Ja. Was ja tatsächlich auch die Aufnahme, also wird ja auch tatsächlich durch dieses Tool oft zerstört.
Muss man schon Wobei sagen. Ich glaube, dass Schlagzeug schon eine sonst eine große Rolle gespielt hat wahrscheinlich in der
Klar, Musik. Klar, ne? Also das ist halt das Absurde, ne? Die konnten das halt damals nicht aufnehmen, aber natürlich hat das in der Umsetzung, in der Live-Umsetzung war das wahnsinnig wichtig, ist ja klar. Deswegen ist die Frage, wie authentisch ist diese Aufnahme yeah, eigentlich von A Graviton Papa, dem neckischen Papa. Aber trotzdem, man bekommt so eine Idee davon, dass man doch noch irgendwie, wenn man es unbedingt wollte, für Jazzmusik auch 1924 in Deutschland schon ein sehr gutes Gefühl bekommen konnte.
Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, wenn man so alte Fotos guckt, ne, aus den 20ern und auch bei den Weintraub Syncopators nicht anders, die Schlagzeuger haben immer riesengroße Kickdrums.
Unglaublich, ja.
Was ist da passiert eigentlich? Also es ist ja wirklich so, dass der wirklich der kleinwüchsige Chick Webb, also Big Band Leader aus Harlem, der war ja Schlagzeuger seiner Chick Webb Big Band und der kam mit dem Köpfchen kaum über die Bassdrum rüber, wenn man so Fotos sieht.
Ja, ist echt Knaller.
Und ey, das ist aber doch auch so bei diesem diesem großen Hit von dem Mocha FD Orchester.
Ja.
Weißt du, wie es
also, ich kenn's nicht, aber
oder so ähnlich. Der Song, der war mal so vor ein paar Jahren im Radio. Und da gibt's ja in der Mitte auch ein großes Schlagzeug-Solo.
Echt?
Ja, muss mal reinhören. Und auch mit so einem richtigen 20er-Schlagzeug, mit so Temple-Bells und so. Weißt du, was man damals noch hatte? So große Woodblocks und so. Faszinierend. Ist alles irgendwie ein bisschen verloren gegangen bei unseren Schlagzeugerkollegen.
Ja, also wenn man wirklich authentische Aufnahmen heute nachstellen möchte und so ein bisschen abdeutschtümeln möchte aus der Zeit, da muss man natürlich das Schlagzeug weglassen, ist ja klar.
Ja.
Und einen richtigen Aufnahmetrichter finden. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber irgendwo wird es den geben. Nach seinem 10-monatigen Gefängnisaufenthalt in Saarbrücken.
Erich Borchert jetzt wieder.
Erich Borchert, ja.
Ja.
Also er hatte versucht, ihr deiner Freundin den Magen auszupumpen. Aber er kam nach 10 Monaten raus und dann flüchtete er wegen der Machtergreifung der Nazis 1934 schon nach Holland und starb dort an einer Überdosis. Das heißt, der erste deutsche Jatzer, nicht nur ein Knacki, sondern auch ein tragischer Junkie. Wolfgang Knauer schreibt in Play Yourself Man die Geschichte des deutschen Jazz über ihn. Borcherts Musik räumt mit dem Klischee auf, dass Musiker in Europa den Jazz nicht verstanden hätten. Sein Statement im New York Herald zeigt, dass Musiker hierzulande durchaus die Qualitäten der oralen Überlieferung begriffen hatten, die den Jazz und die afroamerikanische Musik prägten. Er wusste um das Problem der Rhythmik und er wusste, dass Improvisation für europäische Musiker schwer zu erlernen war. So erstaunt es nicht, dass Emil Christian nicht der einzige amerikanische Musiker blieb, der über die Jahre in seiner Band mitwirkte. In der zeitgenössischen Presse aber machte Borcherts Sucht nicht weniger Schlagzeilen als seine Kunst. Seiner Musik, schrieb etwa ein Berichterstatter nach dem Saarbrücker Gerichtsprozess, der in seinen Auftritten seine Drogensucht durchzuhören meint, haftet etwas Wild-Bizarres an, das die Menschen lockt, ohne dass sie die Gründe für diese krankhafte Interessantheit der Musik des Jazzkönigs kennen. Dabei klingen aus den wilden Rhythmen der Kapelle bereits die düsteren Töne eines Todesjatzes. Borchert war aber gewiss eine Ausnahmeerscheinung. Reisen bildet, auch musikalisch, aber nur wenige andere Musiker hatten die Chance, Jazz oder zumindest Vorform dessen, was bald zum Jazz werden sollte, in seinem Ursprungsland kennenzulernen. Tatsächlich braucht es dafür, sofern man sich über den Atlantik begab, ja nur offene Ohren. Wie kein geringer als der tschechische Komponist Antonín Dvořák in den 1890er Jahren bewiesen hatte, als er an der Manhattan School of Music unterrichtete und seinen amerikanischen Schülern aufforderte, sie sollten sich die Melodien der amerikanischen Ureinwohner und die geistlichen Gesänge der schwarzen Bevölkerung zu Gemüte führen und darauf eine eigene amerikanische Musiksprache aufbauen. Hierzulande jedenfalls wurde Borchert und andere Jazzmusiker gern als Musikclowns beschrieben und diese Zueignung galt nicht nur ihnen ihren Bühnenkostümen oder Instrumenten, sondern vor allem der Tonbehandlung und den scheinbar akrobatisch waghalsigen Experimenten, auf die sie sich einließen.
Das war ja aber gar nicht so einfach wohl, mal die Jazzmusik in ihrem Herkunftsland zu hören, weil zum Beispiel auch Stefan Weintraub versuchte ja mal mit seiner Jazzband in den USA aufzutreten und wurde dann nicht von Bord gelassen.
Aber warum?
Wegen der Gewerkschaft.
Ah.
Es ist also eigentlich genau dasselbe Theater wie heute, wenn man da so eine. Du hast auch schon zweimal erfolglos versucht, in den USA zu touren, weil die dir einfach die nötigen Dokumente.
Nee, das habe ich auch schon. Also du erzählst die Geschichte immer falsch. Also, aber es ist ein Problem mit den Dokumenten. Aber genau, beim zweiten Mal hatte ich die Dokumente, auch ohne Probleme. Es kam nur leider Corona. Und beim ersten Mal habe ich sie auch bekommen, aber ein halbes Jahr zu spät. Da waren die Gigs schon gelaufen, genau.
Ja.
Guck dir. Genau, aber man hört immer wieder von Musikern, die in den USA touren wollen und dann irgendwie Schwierigkeiten mit den Institutionen bekommen, was halt diese Visa angeht. Also du meinst, das wäre so eine Art Vorform dessen?
Ja, also es war tatsächlich so, die Gewerkschaft hat dann Stefan Weintraub dran gehindert, seine Band da von Bord zu gehen.
Ja.
Die haben dann aber auch tatsächlich auch noch während der NS-Zeit Touren gespielt, zum Beispiel in der Sowjetunion. Ja. Und ich glaube auch in Japan. Und dann, weil sie gemerkt haben, okay, wir können jetzt wirklich nicht mehr nach Deutschland zurück einreisen, sind die Weintraub Syncopators 1937, wollten sie nach Australien. Sind auch nach Australien migriert. Ich meine, wir kennen das von den Australiern, das war ja, glaube ich, in den Corona-Lockdowns auch so. Die haben da wirklich ja 2 Jahre niemand rein und rausgelassen aus dem Land. Und das war auch schon damals sehr hermetisch. Die durften einreisen, aber nicht als Musiker arbeiten, weil auch da die Musikergewerkschaft sich wirklich stark wehrte.
Ja.
Also Gewerkschaften sind anscheinend nicht die Freunde von Musikern.
Ja, also in den USA übernimmt das mittlerweile dann die Institution. Die wollen nämlich auch, dass du nachweist, wenn ich zum Beispiel jetzt da im Trio spielen würde, ja, müsste ich nachweisen, dass Felix Weigt und Luca Marini diesen Job besser machen als 2 Amerikaner, ja, denen ich ja quasi den Job wegnehmen würde, wenn ich da tue. Also eigentlich erwartet man von mir, dass ich die Noten aushändige, 2 Amerikaner, und mit denen dann dort tue.
Ja,
also ich meine, solchen Dingen bist du da tatsächlich ausgesetzt. Ja. Aber genau, das ist wahrscheinlich so ähnlich. Denn damals hat es die Gewerkschaft dann gemacht, oder?
Ja, aber das ist wirklich tatsächlich total bitter jetzt beim Stefan Weintraub, weil der war dann in den USA, hat auch nochmal einen Gig in so einem eleganten Restaurant in Sydney rangeschafft für seine Band. Da hat die Gewerkschaft aber dafür gesorgt, dass dann auch noch eine einheimische Band spielt, dass er sich den Gig teilen musste. Und ja, der war dann sogar kurzzeitig interniert, also im Knast, weil die Australier feindliche Ausländer, also Deutsche, auch obwohl er Jude war und verfolgt wurde, haben sie ihn dann interniert. Mhm. Und ist dann auch wieder raus, hat dann aber eigentlich die meiste Zeit wohl als Automechaniker gearbeitet und war auch als Musiker aktiv, so ein bisschen in dieser Exilantenszene, aber war eigentlich kein Profi mehr.
Okay.
Wegen der Gewerkschaft. Also so lief das auf jeden Fall für Stefan Weintraub dann weiter. Gar nicht so schön, die Geschichte.
Ja, interessant. Diesen Protektionismus, das ist ja etwas, was dann bei Machtübernahme der Nazis oder kurz vorher eigentlich ja auch schon in Deutschland deutlich wird, dass man da eigentlich nicht zu viele Ausländer auf dem Musikmarkt haben möchte.
Ja.
Goebbels gründet nach Machtübernahme ja die RKK, die Reichskulturkammer,
ja,
die dafür sorgen soll, dass Kultur einzig und allein zu Propagandazwecken erstellt werden soll. Vorsitz ist der 34-jährige Hans Hinkel.
Ja.
Hat weder studiert oder hat sich sonst irgendwie jemals als besonders kulturinteressiert hervorgetan. Daraus entstand dann die RMK, die Reichsmusikkammer, die vom weltberühmten Komponist Richard Strauss geführt wurde.
Ja.
Allerdings nur für ein Jahr, 35 wurde er abgelöst von einem Herrn Rabe, einem Dirigenten, weil Strauss wohl nicht genug Nazi war. Den Nazis war der irgendwie zu soft. Die wollten dann niemanden, der ein bisschen mehr, noch mehr Nazi war.
Ja.
Die RMK erstellt ein Musikerverzeichnis und versucht herauszufinden, wer wirklich Profi ist. Weil du konntest ja zu der Zeit wirklich einfach in diese Cafés gehen, also vorher in der Weimarer Republik, und dann warst du Profi, wenn du einen Gig hattest.
So. Na gut, ist doch heute nicht anders, oder?
Ja, ist eigentlich nicht anders, genau. Ja. Aber es gibt natürlich, doch ist anders, wenn du jetzt irgendwie, ich würde schon sagen, die Musikerszene ist dominiert natürlich von Leuten, die irgendwo studiert haben. Also gerade in so, wenn es so um Musik geht, die im großen Teil von Kulturförderung abhängig ist. Aber klar, es gibt da Ausnahmen. Damals gab es natürlich auch schon die Möglichkeit, am Konservatorium zu studieren oder so. Aber ja, es war keinesfalls so, dass jetzt irgendwie die Orchester von Musikstudenten dominiert gewesen wären oder so.
Ja.
Das war alles so ein bisschen freier. Also genau, sie versuchen herauszufinden, wer wirklich Profi ist. Zunächst durch Fragebögen zur Ausbildung und später durch willkürlich angeordnete Prüfungen. Also da mussten die Leute vorspielen, Noten lesen, Theorieprüfungen machen und wer durchfiel, wurde aus dem Register gestrichen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, haben die Nazis vielleicht die bis heute praktizierte Aufnahmeprüfung erfunden? Das klingt für mich irgendwie ein bisschen so.
Naja, so Vorspielen, eine Audition, das ist ja, gibt es ja bis heute. Gibt es aber, glaube ich, auch in den USA. Aber es ist interessant, in der DDR war das ja nicht groß anders, ne?
Ja.
Auch in der DDR brauchte man ja quasi, auch wenn man jetzt nicht Klassik machen wollte, sondern Tanzmusik, da musste man sich so einen Tanzmusikerschein besorgen.
Auf jeden Fall durch diese Praxis, das war in der DDR dann auch nicht anders, ließen sich natürlich unliebsame und ausländische Musiker prima aussortieren. Also man konnte ja einfach willkürlich einfach Leute dann benennen nach Profis und Nicht-Profis so. Und dann konntest du die Leute, die dir irgendwie nicht so lieb waren oder die falschen Stücke gespielt haben oder die falsche Musik, einfach aussortieren. Denn es wurde eine RMK-Karte eingeführt. Das gab es, glaube ich, in der DDR später auch, oder? So eine Karte?
Kann sein, weiß ich nicht, ja, genau. Also die RMK, die Reichsmusikkammerkarte, oder?
Ja, genau. Nur mit der durftest du auftreten. Der Trick mit diesen ausländisch klingenden Künstlernamen wurde untersagt, weil man natürlich irgendwie, man wollte natürlich, dass in Deutschland deutsch klingende Künstler bekannt werden und auch nach außen strahlen. Da wollte man jetzt irgendwie nicht so Geschichten erzählen, so von wegen, ah, hier ist ein Amerikaner oder ein amerikanisch klingender Künstler besonders interessant oder groß oder bekannt und so. Das wollte man verhindern. Und da es an Arbeitsplätzen für Musiker immer noch mangelte, erhielten ausländische Musiker bei der Reichsbahn eine 60-prozentige Vergünstigung für die Ausreise. Okay. Den Big Band-Leiter Teddy Staufer hatten die Nazis auf dem Kicker, da er sich nach wie vor von Ellington inspirieren ließ. Er war so beliebt, dass ein Verbot gegen ihn in Hamburg und Berlin verhängt wurde. Also dann offensichtlich hin und wieder, dann gab es dann doch wieder Verbote.
Na, irgendwann gab es Verbote, ja, ja, klar.
Ja, ja. Ja,
ja. Aber welches Jahr bist du jetzt?
Das muss jetzt 37 gewesen sein.
Ja, ja, das ist ja wirklich schon 4 Jahre nach der Macht.
Nee, weil ich nur vorhin gesagt habe, gab nie ein generelles Jazzverbot.
Ach so, okay, ein Jazzverbot, ja, ja. Okay.
Ja.
Aber irgendwie dann über Umwege wahrscheinlich, naja.
Genau, dann halt so lokal angeordnet. Also in Hamburg und Berlin durfte der dann nicht spielen. Aus Protest spielt er dann eine Jazzversion des Horst-Wessel-Liedes in Leipzig 1938.
Okay.
Hat der Horst-Wessel-Lied abgeswungen. Und daraufhin musste er in die Schweiz fliehen. Das ist quasi ein richtiger Jazz-Widerständler, der Teddy Staufer.
Ja. Genau. Okay, da gibt's da sicherlich keinen Bootleg von, ne? Das würde mich ja mal interessieren.
Nee, habe ich nicht gefunden.
Ja. Nee. Das Horst-Wessel-Lied ist ja falsch komponiert.
Ach so, ja, ja, das hattest du, glaube ich, schon mal vorgeführt.
Habe ich das schon mal vorgeführt? Ah ja, okay.
Weil die Fahne rauf, aber dann nach unten geht.
Genau,
die Melodie. Die Fahne runter.
Ja. Die Fahnen hoch.
Oh ja,
das und die Melodie geht aber abwärts. Aber habe ich schon mal erzählt, ne? Genau. Ja, 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 ja. Okay, aber ich mache mich, glaube ich, auch schon eigentlich halb strafbar. Ich mache das aber natürlich jetzt nur aus edukativen Gründen, sondern ich glaube, es ist nach wie vor nicht erlaubt, in Deutschland dieses Lied zu spielen.
Ja, und wir stellen ja auch wirklich dar, dass es halt dumm komponiert ist.
Ja, also
dumm
das,
und falsch.
Das machen wir als Kulturwissenschaftler, deswegen sei uns das erlaubt. Bitte an dieser Stelle bitte jetzt nicht bei der Zensur anrufen, nicht, dass der Verfassungsschutz jetzt unseren Podcast überwacht.
Ja, und wir müssen uns wirklich lösen von diesem Begriff der Neoklassiker, die ja wirklich mit diesen Ideologien total gemeinsame Sache gemacht haben zu der Zeit. Josef Snager war stolz, dass er in seiner Operette Das Bildnis der Favoriten von 1923 nur arische Künstler zum Einsatz brachte. Das war sozusagen ein doppeltes Statement gegen die Unterhaltungsbranche, die viele Menschen aus dem Ausland engagierte, und musikalisch gegen die avantgardistischen Bestrebungen von Schönberg und Strawinsky. Also irgendwie die Neoklassiker, wahnsinnig uncoole Vollidioten. Das sollte man vielleicht heute bedenken, weil man ja so viel Musik als Neoklassik bezeichnet, die so ein bisschen klassisch daherkommt und ein bisschen poppiger aber ist. So, ist nicht cool. Kein guter Begriff.
Ja, wobei, also das habe ich auch nochmal nachgelesen. Also, weil das dachte ich nämlich letztes Mal schon, als du das sagtest, da war doch irgendwas mit den Neoklassikern oder dem Neoklassizismus in der Musik. Das ist auch ein schwammiger Begriff, weil auch wer auch als Neoklassiker gilt, ist Strawinsky zum Beispiel. Genau wie Richard Strauss, weil das quasi Komponisten sind, die jetzt, was sie sich im Vergleich zu Schönberg nicht in völlig neuen Formen komponiert haben, sondern so auch so klassischen Modellen wie, was weiß ich, der Symphonie und der, was weiß ich,
so was Schönberg ja auch gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass der nur Zwölftonmusik komponiert hätte.
Ja, ab einem gewissen Punkt ja schon. Und genau, also es gibt auch quasi musikwissenschaftliche Einordnungen, die Strawinsky als neoklassischen Komponisten einteilen. Es ist irgendwie alles ein bisschen schwammig. Ich bin aber auch noch nicht, ich bin da noch nicht so ganz hintergekommen.
Ich glaube, dieser Begriff taucht auch irgendwo in Wirtschaftswissenschaft auf, oder? Irgendwo die Neoklassik. Und bei Heavy Metal.
Ah ja, guck mal. Bei
Heavy Metal gibt es den auch nochmal.
Ja. Ich würde eigentlich auch gerne mal ein bisschen rein, weil ich habe dann nochmal auch so ein bisschen mich reinversetzt in die Weimarer Republik. Und wollte noch mal so ein paar Links aufmachen, die mich da in der Vergangenheit beschäftigt haben, um einem diese Zeit so ein bisschen näher zu bringen. Also sowohl die Weimarer Republik als auch die NS-Zeit. Erstmal ist natürlich total dominant, immer wenn man über Weimarer Republik spricht, in Kulturkreisen diese Stadt Berlin.
Ja.
Mit ihrer florierenden Kulturszene. Da war ja auch zum Beispiel diese Babylon-Berlin-Serie hat ja auch so ein bisschen so einen Hype verursacht, so eine Rückbesinnung auf die Weimarer Republik, wo man gesagt hat, das war eigentlich damals wie heute genau gleich. Ein Sündenpfuhl, eine wilde Feierei, aber gleichzeitig alles so ein bisschen abgefuckt und so, ne?
Ja, kultet man sich da als Deutsche nicht so ein bisschen zu sehr ab?
Ja, jetzt hör mal, jetzt bitte nicht schon wieder, den Punkt hast du jetzt gemacht, dass du da Berührungsängste hast mit deinem inneren Nazi. Ich bin der Wissenschaftler, mir geht's nur um die Fakten. Ich habe nämlich nochmal versucht nachzuvollziehen, wie das eigentlich war damals in Berlin. Und zwar war es so, dass Berlin 1850 immerhin schon eine 500.000 Einwohner hatte, im Jahr 1900 2 Millionen Einwohner, im Jahr 1920 dann auch durch Eingemeindung 3,8 Millionen Einwohner und 1939 auf dem absoluten Höhepunkt dann 4,3 Millionen Einwohner.
Das ist der Knaller.
Das heißt, Berlin war eigentlich war größer als jetzt. Und ich habe dann nochmal ChatGPT gefragt, um mir das auszurechnen. Sogar im Verhältnis zum Rest Deutschland war Berlin größer. Weil 1939, ohne die annektierten Gebiete, Österreich oder Sudetenland, lebten 1939 in Berlin 7,7% der Deutschen. Während heute in Berlin nur 4,5% der Deutschen leben.
Ja.
Also das heißt, Berlin war riesig.
Ja.
Und auch Berlin hatte auch wie heute, war es natürlich eine absolute Partymeile, eine Fire Rye, sondergleichen. Ja. Aber es gab auch schon damals Wohnungsmangel in der Weimarer Republik. Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit war damals 9,8%. Nee, Quatsch. Die Arbeitslosigkeit ist heute 9,8% im Gegensatz zu 6,4% auf Bundesebene. Und die Armutsgefährdung ist 20% über 16,6% im Bundesdurchschnitt, also heute. 1930 war die Arbeitslosigkeit in Berlin tatsächlich bei satten 20% im Gegensatz zu einem Bundesdurchschnitt von 15%. Das heißt, Berlin hatte tatsächlich auch wirklich ganz ähnliche soziale Probleme zu der Zeit. Also man kann da durchaus Parallelen finden. So, aber was machen die Leute, wenn sie eigentlich eher schlechte Laune haben, das Leben spielt nicht so mit?
Party.
Kleine Kackwohnung, genau. Und da habe ich dir doch neulich abends einen Link geschickt zum Haus Vaterland.
Haus Vaterland, ja.
Das ist wirklich etwas, was mich wirklich fasziniert. Denn das
war das Berghain der Zeit.
Das war das Haus Vaterland, war das Berghain der Weimarer Republik. Und zwar war das Haus Vaterland am Potsdamer Platz ein riesiger Vergnügungstempel. Am Potsdamer Platz, an der Ecke der Stresemannstraße. Da steht heute so ein Neubau. Und genau, 1928 wurde das eröffnet und hat auch tatsächlich bis 1934 bestand das als Vergnügungstempel, also auch noch die Nazi-Zeit über. Und das Haus Vaterland war so ein Riesengebäude, also bis die Nazis kamen, geführt von der Hotellerie Kempinski, jüdische Hoteliersfamilie. Und das war so eine Art bisschen wie der Europapark Rust, nur als Gebäude.
Ja.
Und zwar war das nicht so, dass man da gesagt hat, wir haben hier irgendwie die Panoramabar und irgendwie so verschiedene, so wie das heute im Techno-Club ist, dass es so den Chill-Floor gibt und den Hard-Techno-Floor, sondern auch da eher, jetzt kommen wir wieder nämlich zum Anfang, waren das so Themen, Themenfloors. Völlig irre. Also man kam in diesen Club rein, zahlte eine Reichsmark Eintritt, wobei das jetzt inflationsbereinigt auch nicht jetzt super viel billiger ist als heute.
Naja, man ging davon aus, dass man ja vor allem dann in den jeweiligen Restaurants, in den Themenrestaurants auch nochmal zusätzlich ganz viel Geld ausgeben würde. Ne? Ich glaube, deswegen war der Eintritt erstmal nicht so teuer auch für damals.
Genau.
Für damalige Welt.
Nee, genau. Es gab man muss sich vorstellen, riesiger Gebäudekomplex mit an die 10 verschiedenen so Gaststätten, Dancefloors in diesem Gebäude. Es gab unterm Dach eine zentrale Küche.
Sag mal nur 10, ich dachte 22.
Oder kann auch sein. Also ich
dachte 22 verschiedene Themen.
Also das änderte sich über die Jahre, weil manche dieser Räume, die manchmal die das Thema änderten im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel wurde aus dem ungarischen Restaurant der Charda, so ein ungarisches Dorfwirtshaus, also so ein Raum, der als Dorfwirtshaus dekoriert war, wurde dann später eine italienische Osteria. Also es änderte sich manchmal. Aber genau, es gab unterm Dach eine riesen Zentralküche, auch wirklich mit Rohrpost, um die Bestellung abzuschicken. Und dann so Paternoster, kennst du das? Das sind so diese altmodischen Fahrstühle, die so immer durchlaufen.
Genau, wo man einfach rein einsteigen kann. Die laufen die ganze Zeit, man muss schnell. Gibt es manchmal in irgendwelchen Bezirksämtern noch?
Gab es früher, glaube ich, gibt es nicht mehr. Aber gab es, als wir zur Schule gingen, gab es, also weil ich um die Ecke von der, meine Mittelstufe war ja woanders als bei dir. Und wir sind tatsächlich als Kinder gerne nach der Schule ins Bezirksamt Eimsbüttel in den Grindelhochhäusern gegangen, um Paternoster zu fahren. Man durfte allerdings nicht bis ganz oben, weil man dann quasi über Kopf, weil sich dann oben der Waggon drehte und man dann über Kopf wieder runterfuhr. Deswegen musste man aussteigen oben.
Dann muss man nach Berlin ins Funkhaus vom RBB. Da gibt es noch einen, der läuft auch noch durch. Der ist super.
Absoluter Knaller.
Ja.
Genau, es gab ein Paternoster Rohrpost. Und dann wurde von der Zentralküche auch mit so einer Art zentralen Belüftungsanlage wurde da das ganze Haus dann versorgt. Und es gab auch ein Riesenkino, glaube ich, mit sowas wie 2000 Plätzen oder so.
Ja.
Also absurd groß, also auch ein Multiplex-Kino heutzutage hat nicht groß weniger Plätze, ne? Also jetzt im Cinemax oder so. Und es gab so verschiedene Themenräume.
Ja.
Das Thema war ja die Welt in einem Haus. Zum Beispiel konnte man ins Löwenbräu. Das war ein bayerisches Restaurant.
Ja.
Also dekoriert im bayerischen Stil. Und ganz beliebt zu der Zeit war, das kenne ich eigentlich eher so aus so, ich gehe zum Beispiel gerne mal zu Kos Orfa am Altonaer Bahnhof. Das ist so ein türkisches Restaurant. Und da ist zum Beispiel ja ganz typisch so eine helle Neonbeleuchtung und so ein riesiges Bosporus-Panorama an der
Wand.
Ja,
genau.
Das findet man oft in so türkischen Restaurants.
Ja.
Das war auch zu der Zeit auch so ähnlich im Haus Vaterland, dass eigentlich diese Restaurants hatten immer so Fensterscheiben und dahinter so rückversetzt, teilweise bis zu 6 Meter zurückversetzt, ein gemaltes Panorama.
Naja, und in kombiniert mit so einem Miniatur-Wunderland eigentlich.
Genau.
Da gab es dann wirklich Flüsse, die da durchrauschten. Also ich glaube beim Rheinland, ne?
Das, genau, es gibt das.
Das Haus Rheinland oder
ja.
Das war, wo du halt wirklich dann auch Regen abbekommen hast und es wurde irgendwelche Flugzeuge, die da geflogen sind, halt mit irgendwelchen Fäden und so und halt natürlich Eisenbahn und so, halt, so wie man sich das halt heute in Hamburg beim
Miniatur Wunderland
angucken kann. So. Und man sollte so ein bisschen das Gefühl haben, man sitzt da wirklich und schaut auf den Rhein und über Kilometer hinweg hat den besten Blick und so.
Also vom Löwenbräu, da konnte man die Zugspitze sehen, da wurde auch das Licht gedämmt.
Ja.
So dass man das Alpenglühen sehen konnte. Und der absolute Knaller war natürlich die Kempinski-Rheinterrassen. Über zwei Oktaven, wollte ich schon sagen, über zwei Etagen. Und da wurde wirklich, die Menschen saßen unter so Glasscheiben, weil es irgendwie einmal in der Stunde regnete, weil ein Sturm über dem Loreley-Felsen aufzog.
Ich will auch sowas. Ich finde das irgendwie eine Frechheit, dass die früher so gute Unterhaltung haben durften. Wir müssen irgendwie mit dem Berghain vorlieb nehmen, wo es gerade mal, da gibt es einen Darkroom und sowas, voll langweilig.
Ey. Also absoluter Wahnsinn. Und dann auch, es gab ein türkisches Café, was dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Kos Orfa aussah. Eine japanische Teestube, ein deutsches Kaffeehaus. Auch, glaube ich, irgendwas Österreichisches gab es doch auch. Ach, der Wiener Grinzinger, eine Heurigenschenke, eine Bodega, eine kleine spanische Taverne und auch den Palmensaal hieß der, glaube ich. Wo habe ich den hier mir notiert? Also so ein Dance Room mit so großen Palmen.
Genau, das muss man nämlich auch sagen, nämlich in diesen Räumen, in diesen Restaurants wurde nicht nur diniert, sondern es gab in jedem einzelnen dieser Welten auch dann immer noch Kulturprogramme.
Genau, eine Band. Und es wurde geraved.
Mir wurde geraved und halt je nachdem, immer zum Thema natürlich dann passend so angeglichen und so, aber das waren natürlich wahnsinnig viele Leute im Kulturbetrieb, konnten dann Gig einheimen.
Ja.
So, ne? Also es war ein riesengroßer Arbeitgeber.
Völlig
für
irre.
Tänzer, für Schauspieler und natürlich Musiker.
Genau, es gab die Vaterland-Girls, das waren 16 Tänzerinnen, die so immer zu verschiedenen Themen durchs Haus tanzten. Und auch hier, den Satz vielleicht gut ergänzt, wurden sie durch 4 Männer, die als Biedermeier-Studenten angezogen Studentenlieder sangen. Also die zogen da, es gab dann halt auch noch so Walking Acts. Das ist ein bisschen so, ich habe mal gespielt, da habe ich mit zwei verschiedenen Tanzkapellen beim Zahnärzteball im Atlantik-Hotel.
Ja.
Und zwar ist das so, dass die, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die Hamburger Zahnärzteschaft leistet es sich einmal im Jahr einen großen Ball zu veranstalten im Atlantik-Hotel. Und da spielen dann, glaube ich, auch in mehreren Räumen so 5, 6, 7 verschiedene Tanzbands.
Sehr gut.
Also ich habe da einmal mit so einer richtigen Tanzband gespielt, wo wir so Soul-Klassiker gespielt haben. Und einmal mit so einer kleinen Jazzband, wo wir so vorne im Foyer spielten. Also und es gab da aber auch noch eine Walking-Band, die mit so einem Akkordeon durch die Gänge zog. Also das war wirklich die
Klasse. Hast du Walking-Bass gespielt, oder?
Nee, ich habe
Walking-Band.
Also, ja. Also das war quasi die Kassenpatientenversion vom Haus Vaterland.
Ja.
Aber völlig irre, oder? Also ein riesen Vergnügungstempel.
Ja. Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Aber genau, es hat so ein bisschen, wenn man das so hört, hat man so ein bisschen genau das Gefühl vom Heidepark Soltau oder so in der Stadt.
Genau.
Und irgendwas dazwischen, zwischen Berghain und Heidepark, irgendwie sowas, ne?
Ja. Genau, und es gab, also das Geniale war, das war auch wirklich für jeden, für alle Gesellschaftsschichten irgendwie offen. Also sobald man sich den Eintritt leisten konnte, konnte man da quasi, also irgendwie billig essen und trinken. Ja. Suppe und Würstchen für 50 Pfennig. Oder aber auch natürlich ganz wie die feinen Leute Champagner schlürfen. Ja. Also das war dann, musste man sich so ein bisschen das Themenrestaurant aussuchen, was so für die eigene Kasse dann vorgesehen war. Interessant war, die zum Teltower Rübchen gab es auch. Das war ein Bierkeller. Der war extra für die Bauern aus Teltow gebaut, weil man wahrscheinlich da schon gesagt hat, vielleicht wie heute für die Pinneberger oder so. Dass man gesagt hat, oh, die Teltower Bauern, wenn die hier einfallen, dann bauen wir denen doch lieber das eigene kleine Rübchen. Ja. Das fand ich sehr gut. Und es gab halt auch die Wildwestbar oder auch Arizona Bar. Das war in Blockhaus. Ja. Und das war so im Rocky Mountains Cowboy-Stil. Und da ist aufgetreten Sidney Bechet.
Ah ja, genau.
Tatsächlich auch eine bittere Geschichte, weil der Oberkellner, das war Bayoume Mohamed Hussein, ein Schwarzer aus dem damaligen Deutsch-Ostafrika, also heute Tansania, der als deutscher Kindersoldat eingesetzt wurde, dann nach Berlin gegangen ist, um seinen Sold einzufordern, dann da tatsächlich als Kellner, aber auch als Schauspieler gearbeitet hat. Zum Beispiel gibt es einen Film mit Hans Albers, den ich nie gesehen habe. Wo die zusammenspielen. Und der ist dann tatsächlich mit dem Vorwurf der Rassenschande, weil er ein Verhältnis mit einer Arierin hatte, in Anführungszeichen, verstorben im KZ Sachsenhausen, in dem er interniert wurde, 1941.
Tragisch.
Ja, aber genau. Aber dieser Herr Mohamed Hussein, der war der Oberkellner damals in der Wildwestbahn. Ah, ja. Also wirklich, da war für jeden was dabei.
Irre, ja, das oder? Haus Vaterland. Vielleicht sollten wir mal eine Petition starten, ja, dass wir das Haus Vaterland zurückhaben wollen.
Ja, aber es gibt doch jetzt zum Beispiel gerade in Hamburg wieder irgendwie so einen reichen Investor, der möchte möchte eine neue Oper bauen in der Hafen City.
Ja, ja.
Wo ich das denke, eine Oper haben wir ja schon.
Haben wir ja schon. Das rausgeschmissenes Geld, finde ich auch. Ist doch Quatsch.
Aber vielleicht nochmal das Haus Vaterland.
Ja.
Mit den Themenlokalen.
Ich glaube, auch in der derzeitigen Stimmung wirst du auf jeden Fall ein paar Geldgeber finden für ein Projekt mit diesem Titel. Mhm. Ist ja quasi, es geht ja da ja auch um ein Europa der Vaterländer oder eine Welt der Vaterländer, wenn die dann so dargestellt wird. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da Interesse für geben könnte in bestimmten politischen Kreisen.
Ja, also Haus Vaterland. So, ich wollte nur noch mal eine andere Geschichte erzählen aus der Weimarer Republik, nämlich so ein kleines Foreshadowing, weil ja auch gerade jetzt heutzutage viel so über Migration gesprochen wird, ist ja ein hochaktuelles Thema, und dir nochmal eine Geschichte erzählen von zwei deutschen Migranten in die USA, die auch eng verknüpft sind mit der Weimarer Republik.
Okay.
Weil ich das irgendwie eine schöne Geschichte finde. Sagen dir die Namen Alfred Löw und Frank Wolf was?
Nee.
Genau, Alfred Löw und Frank Wolf, also waren zwei Berliner junge Leute. Alfred Löw ist 1908 in Schöneberg geboren, kam auch eher aus gutem Hause. Und sein Schulkollege Frank Wolf, irgendwie aus einer anderen Ecke von Berlin, waren Schulfreunde. Und mit 17 Jahren platzte Alfred Löw in ein Konzert rein vom Sam Wooding, 1925. Sam Wooding war ein amerikanischer Pianist, der damals mit seiner Revue Chocolate unterwegs war in Berlin und einen Auftritt hatte. Und das war wohl zu der Zeit schon so eine fetzige Big Band, so im Fletcher Henderson-Stil.
Ja.
Und Alfred Löw war infiziert mit dem Jazz-Virus plötzlich. Mhm. Alfred Löw ist dann tatsächlich damals schon tatsächlich mit 18 Jahren nach New York ausgewandert, hatte allerlei Jobs gemacht. Lastwagen entladen am Hafen und hat da quasi schon seine Jazz-Leidenschaft gefrönt, weil er quasi nach New York wollte, weil er quasi ins Heimatland dieser Musik wollte. Shellac-Platten gekauft, immer am Platten-Diggen gewesen. Ist dann allerdings in New York von einem Hafenarbeiter verkloppt worden, weil es da auch so Ressentiments gab gegen migrantische Arbeiter. Also da haben wir auch wieder ein bisschen das Gewerkschaftsproblem oder das, sagen wir mal, Protektionismus-Problem. Er ist dann wieder zurück nach Berlin, da er, wie sein Freund Frank Wolf, auch Jude war, ist er da schon mit seiner Mutter nach Chile ausgewandert, hat da wieder als Hummerfischer gearbeitet, als Fährenkapitän und hat es dann irgendwie geschafft, 1936 nach New York überzusiedeln und war dann quasi wieder in New York. Sein Freund Frank Wolf ist tatsächlich sehr lange in Deutschland geblieben und ist erst 1939 wirklich mit dem letzten Schiff aus Hamburg, was nicht von der Gestapo kontrolliert wurde, ist er noch wirklich kurz vor knapp außer Landes gekommen, traf dann in New York seinen Kumpel Alfred wieder. So, und wie geht die Geschichte weiter? Diese beiden jüdischen Jungs aus Berlin gaben sich fetzige englische Namen, nämlich Frank Wolf und Alfred Lion, und gründeten das Label Blue Note.
Ach, natürlich. Ah, ja, ja, genau. It must swing.
It must swing. Genau. Das heißt, auch das Blue Note Label ist ganz eng irgendwie dann doch wieder verknüpft mit der Weimarer Republik und den Nazis.
Ja, richtig.
Irre, oder?
Ach, nee, haben
Frank Lust. Wolf heißt, hieß natürlich Francis Wolf, Entschuldigung, gab's falsch
gesagt. Genau. Ja. Die Musiker haben sich immer lustig gemacht über diese beiden Germans mit ihrem Akzent, wenn sie so gesagt haben, aber du musst schwingen more.
Ja.
Du musst more schwingen.
Ja. Also, aber genau, die haben dann aber wirklich eine lange noch Karriere in den USA gehabt als Plattenproduzenten.
Ja.
Ja.
Stimmt. Also klar, irgendwie, jetzt wo du es sagst, habe ich von dieser Geschichte natürlich schon mal gehört, waren die Namen nicht bekannt und dass die sich dann auch noch umbenannt haben und so. Aber das ist ja interessant, weil das waren sie ja gewohnt. Das war in Deutschland ja ganz normal.
Ja.
Im Showbetrieb, dass du auch mal einen anderen Namen hattest und so.
Genau. Also das war wirklich, das war normal. Also zum Beispiel, also George Gershwin hieß ja eigentlich Jakob Gershowitz.
Genau. Ja, nur da ist ja andersrum, ne? Also in Amerika gleicht man dann sozusagen an die dortige Landessprache die Namen an,
richtig.
Während man in Deutschland halt lange versucht hat, halt seinen deutsch klingenden Namen umzumodeln auf amerikanisch klingenden Namen.
Völlig richtig, genau. Ja. Und ich denke auch, dass Benjamin David Goodman auch nicht von Anfang an Goodman hieß, als er aus Russland und Polen seine Eltern in die USA migrierten. Also genau, das war völlig normal.
Ja. Das war's, oder?
Das war eine heitere Note.
War eine heitere Note. Finanzielle Unterstützung für den Podcast könnt ihr in den Shownotes mal euch reinziehen, weil ihr habt ja wahrscheinlich ein bisschen was übrig. Da könnt ihr mit Apple Pay oder Kreditkarte oder PayPal die jeweiligen Portale aufrufen. Bei mir kofi.com. Wenn ihr keine Kohle habt, teilt doch mal die Folgen zu bestimmten Themen mit euren Freunden. Also je nachdem, was euch mit euren Freunden verbindet. Ne? Es kann ja mal sein, dass es die Weimarer Republik ist oder Kinder oder ICM oder Politik, wer weiß. Aber einfach, da lässt sich viel teilen und auf WhatsApp verschicken. Dann könnt ihr euch drüber unterhalten, euch austauschen und uns dann das nötige Feedback geben, was wir brauchen, um diesen Podcast natürlich auch am Leben zu halten. Denn von Geld allein können wir nicht leben. Wir brauchen auch natürlich Content. Wir müssen euch redaktionell immer schön mit einbinden.
Genau. Wir brauchen auch ab und zu mal ein Like. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Da wart ihr mal ganz fleißig. Also uns hier so richtig nach vorne zu ficken auf den Streaming-Plattformen eurer Wahl. Genau, da können wir Likes vertragen und Social Media, sage ich mal, Social Media ist irgendwie kein Medium für einen Podcast, ist so mein Eindruck.
Ja, oder wir bedienen das falsch, das kann ja auch
sein. Ja, es ist, aber ich habe den Eindruck, wir sind ein auditives Medium und da kann man natürlich in dieser Social Media Welt mit den bunten Bildern und Reels, kann man so viel anrichten, kann man da gar nicht.
Ja.
Deswegen sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr zum Beispiel auch mal einen Link verschickt an eure Freunde hier in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Und sowas.
Genau. Und natürlich immer 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und so. Macht das doch einfach.
Ja.
Also ich meine jetzt, ich weiß, das ist jetzt so dieser Teil, wo ihr denkt so, oh, jetzt machen die ja schon wieder ihre Self-Promotion und so, da höre ich nicht so genau hin. Aber nein, jetzt wacht ihr auf und denkt so, ach ja, stimmt, das ist wirklich wahnsinnig wichtig.
Ja.
Ich muss meine Lieblingsstimmen, meine beiden Freunde aus dem Jazz-LK, muss ich unterstützen. Weil ihr wollt raus aus der Schwarzhörerschaft.
Ja.
Das ist kein Dasein.
Das ist moralisch falsch.
So möchte man kein Dasein fristen. Ihr wollt da raus und das merkt ihr jetzt genau in diesem Moment, wo ihr auf dem Stepper steht und euch da runter bewegt und zack auf drauf drückt in die Shownotes und einfach mal bei Me and Coffee echt mal richtig ordentlich mal was überweist.
Genau. Und kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Arbeit ist oder so, kann man in der Mittagspause mal sagen, was hörst du denn da für Musik? Nee, ich höre Podcast. Ach, Podcast, was ist das denn? Ja, das ist so wie Radio im Internet. Der Lambert Klammerer Jazz zum Beispiel, richtig guter Podcast.
Ja.
Genau, also mal gucken, wo es uns hintreibt. in meine Weimarer Republik-Notizen nicht abgearbeitet, leider. Wir haben jetzt so ein bisschen History Weeks gemacht. Ja. Ist ja aber, finde ich, auch passend, weil es wird ja auch viel über deutsche Geschichte gesprochen im öffentlichen Diskurs. Da können wir auch unseren Beitrag zu leisten als Jazz-Experten.
Wird so viel über Geschichte gesprochen?
Ja, über Nazis.
Ja, gut, ja, über Nazis wird immer gesprochen.
Und dann können wir jetzt ja auch mal hier ein bisschen für Jazz-Aufklärung sorgen. Also immer brandaktuell. Aber ihr könnt die Folge trotzdem noch in auch noch in vielen Wochen, Monaten, Jahren hören.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, was wir so nebenberuflich machen, wir sind natürlich hauptberuflich Podcaster, aber nebenberuflich sind wir tatsächlich Musiker auch noch. Das machen wir mit sehr viel Leidenschaft. Ihr könnt euch einfach Tickets holen für die höchste Eisenbahn oder für Lambert-Konzerte. Da gibt's einiges noch zu gucken und das ist tatsächlich, man glaubt es gar nicht, dass wir das auch genauso gut können wie sabbeln.
Ja, ein bisschen schlechter, aber immer noch gut genug.
Ja, das reicht für Vorverkaufslinks auf jeden Fall.
Und was wollte ich sagen? Genau, jetzt History Weeks, mal gucken, wo es uns hintreibt, jetzt, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall kommt für uns als nächstes, jetzt am Samstag treten wir auf beim Leipzig Lauscht Podcast Festival.
Richtig.
Gibt es vielleicht noch eine Karte, wenn ihr schnell seid?
Ja, wir hatten ja auch irgendwie gesagt, wer besonders kreativ uns unterstützt mit einem heißen Spruch und so.
Ja.
Der kann da vielleicht noch auf die Liste und so, aber...
Das Zeitfenster schließt sich.
Das Zeitfenster schließt sich so lange.
Genau. Und alles klar. Es lohnt sich aber, glaube ich, auch fürs Leipzig Lausch auch durchaus eine weitere Anreise. Also alles, was so in 12 Stunden Autofahrt ist, würde ich sagen, das lohnt sich dann auch da.
Ja, ja, also für unsere vielen Fans in Winsen an der Luhe jetzt nicht weghören. Ja. Nee, da kann man ruhig mal in seinen Golf 4 steigen, würde ich auch sagen. Denn in Leipzig gibt es noch Parkplätze.
Ja, weil da nicht so viele Leute ein Auto haben. So. Weil die immer angezündet werden in Konnewitz.
Ja, stimmt. So. Das ist auch in Konnewitz, ne? Werk 2 sogar.
Ja, Werk 2. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also parkt euer Auto außerhalb, kommt dann mit den Öffis in die Stadt gefahren und lauscht uns.
Alles klar.
Super.
Bis dann.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.